Heute bringen wir den Psalm 23 zum Abschluss. Es hat mich gefreut, wirklich jeden Vers durchzugehen. Und durch die Rückmeldungen von euch bin ich ermutigt worden, wieder mal so etwas zu machen. Und ja, in dem Sinne sind wir am Ziel jetzt von diesem Psalm. Lesen wir doch den Vers, den 6. Vers laut miteinander vor. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Also ihr könnt ja die Predigt auf der Homepage vom EGW Bio nachhören, wenn ihr eine verpasst habt. Heute im Hause des Herrn, wo ich aber noch in der Jugendgruppe bin und ich habe das ja eine Zeit lang gemacht, nicht immer. Also ich werde mich da nicht in ein, weiss ich was, für ein Licht stellen. Aber da haben wir so einen Schlager gehabt. Die Älteren oder die in meinem Alter kennen das vielleicht noch, so ein Lied, das wir also nonstop gesungen haben. Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Als Wohnung für den Heiligen, oder? Und dieses Haus, ist dann der nächste Satz gewesen, dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde. Und das ist genau der Vers oder das Wort, das wir hier sehen. Bleiben im Hause des Herrn. Das ist also die Gemeinde. Zuerst habe ich gedacht, das Haus des Herrn, der David, der das geschrieben hat, meint der Tempel. Aber dann ist er noch gar nicht gestanden, wo der David das Lied geschrieben hat. Es war so ein Zelt vor Begegnung. Vielleicht meint er das mit dem Haus des Herrn. Aber jetzt im Neuen Testament, der gesetzt auf dem Zettel, den ich ausgedruckt habe, heisst, diese Hausgemeinschaft ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Es ist ein Privileg, in diesem Haus vom Herrn zu sein. Welcome in the house. Wir sind nicht die Einzigen, aber wir repräsentieren das Haus vom Herrn. Amen. Hier soll der lebendige Gott wohnen. Und zwar nicht nur im Raum, im Sinne von Kubikmeter Luft, sondern in unseren Herzen. Im Sinn vom Tempel vom Heiligen Geist in uns. Also Gott heisst dich willkommen in diesem Haus vom Herrn. Und er will, dass wir die geistliche Familie wertschätzen und lieben lernen. Weil Gott, drei Gründe, wieso er das will. Erstens, weil Gott ein Gott für Liebe ist. Und wenn du lernst, seine Menschen zu lieben, wirst du immer mehr wie er. Und zweitens, Gott möchte, dass wir zusammen auskommen. Wir haben ja viele von uns haben ja Kinder. Wirkliche Kinder, physische Kinder. Und wir wollen ja, dass die zusammen auskommen in dieser Familie. Wir haben immer gesagt, Nelly, es gibt einfach ein Miteinander. Es gibt einfach ein Miteinander. Findet den Weg miteinander raus. Also das wird auch für die Kirche, für die geistliche Familie, dass wir einander wertschätzen, einander respektieren, einander lieben lernen. Und drittens, er möchte, dass wir üben, einander zu lieben. Und das ist eine Vorübung für die Ewigkeit. Weil hier das Wort immer da repräsentiert eigentlich den Ewigkeitsaspekt. Das, was wir hier üben, in der Wirklichkeit, in diesem Zeitkontinuum, wo wir jetzt drin sind, das nehmen wir mit in die Ewigkeit. Wir sind unterschiedlich, aber wir können einander respektieren und einander lieben lernen, weil alle den Retter angenommen haben und weil alle in ihm eins sind. Wir werden ewig zusammen zu tun haben. Und wer mit Gott zu tun hat, der bekommt lebenslänglich. Im guten Sinn. Hey, wir werden immer zusammen sein. Es wird Veränderungen geben auf dieser Welt. Da werden wegziehen, da werden kommen. Wir werden älter. Hier habe ich jetzt noch ein paar graue Haare. Sinelli freut sich schon, wenn ich mehr bekomme. Und wir werden immer zusammen sein. Amen. Das Haus vom Herrn ist die Gemeinde. Und wir werden in diesem Haus bleiben ewiglich. Ich werde drei Gedanken weitergeben zu diesem Haus vom Herrn und wie dass wir die Zukunft erwarten können. Erstens, ich kann mit Zukunft getrost erwarten, weil Gott über mich wacht. Gutes heisst hier, und Barmherzigkeit werden wir folgen, mein Leben lang. Also der Hirte geht voraus und Güte und Gnade ist wie so ein Schaf, das hinten nachkommt. Das eine ist Güte und das andere ist Gnade. oder Güte und Barmherzigkeit. Aber manchmal ist auch der Hirte hinter der Herde und Güte und Gnade geht voraus. Also, ich werde über Barmherzigkeit und über das Gute jetzt reden. Das Gute ist eine allgemeine Aussage. Was ist schon gut? Aber das Gute hier in diesem Vers ist ein Ausdruck von Gottes Charakter. Gott ist besser, als du denkst. Gutes und Barmherzigkeit werden wir folgen mein Leben lang. Dann denken wir vielleicht, ja, Gott ist schon gut, aber er ist auch noch heilig und gerecht. Und hier sind wir jetzt einseitig. Ich sage, Gott ist einfach gut. Und seine Wahrheit und seine Gerichte und alles das, was uns vielleicht ein bisschen zu studieren gibt manchmal, ist Ausdruck von dieser Güte. Gott ist 100% durch und durch gut. Hier können wir nicht übertreiben. Und an diesem Punkt sind wir radikal einseitig. Wir können nicht übertreiben. Oft wird es verwässert und verdreht. Und wir diskreditieren Gottes Güte. Aber man kann Gottes Güte nicht übertreffen. Er ist besser, als wir denken. Und weil das so ist, müssen wir immer wieder unser Denken über Gott reflektieren. Nicht an Gottes Güte zweifeln, sondern wir müssen an unserem Zweifel, an unseren anderen Ansichten über Gott arbeiten und das Bild von Gott, von seiner Güte und von seiner Barmherzigkeit auf den Leuchter stellen und aufrechterhalten. Das ist sehr wichtig. Ich komme dann noch dazu. Zu schwierigen Aspekten dieser Güte. Barmherzigkeit heisst, ich werde Fehler machen und darf auch hier auf Gottes Barmherzigkeit und auf seine Güte vertrauen. Ich darf versöhnt sein mit meiner eigenen Biografie. Also, Gutes und Barmherzigkeit. Ist denn einfach alles gut im Leben? Vielleicht hast du auch darüber nachgedacht, ja, wo ist denn Gottes Güte dort gewesen? In dieser Situation? Wo ist jetzt Gottes Güte genau hier? In diesem Konflikt? Schauen wir das Leben von David an. Der David hat das geschrieben. Der Vers. Chronologisch gesehen ist der Psalm noch vor dem 51. Psalm, wo er seine Sünden bekennt mit der Batseba. Vorher sieht er, Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang. Aber auch beim David war nicht einfach alles gut gewesen. Auch er hat Fehler gemacht, die er später bereut. Oder die Situation mit dem Absalom, seinem eigenen Sohn. Ein Sohn, der ihm den Thron wollte, streitig machen, wo ein Aufruhr zu Jerusalem hat angezettelt, dass das Volk jetzt den Absalom unterstützt und nicht mehr den König David. Der Sohn hat den Vater regelrecht aus der Stadt gejagt. Das war nicht einfach gut gewesen. Oder jetzt, diese Woche denken wir an das Leiden, an das Sterben und an das Verstehen von Jesus Christus. Heute ist der Palmsonntag und jubelnd ist er eingezogen auf Jerusalem. Das mag jetzt gut sein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Aber auch dort, wir wissen, das war die schwierigste Woche von Jesus. Dann ist der Verrat gekommen, Gefangennahme gekommen, Hasstiraden. Die eigenen Jünger haben ihn verlassen. Verleumdung ist passiert. Seelische Qualen, eine Verurteilung, eine Auspeitschung, körperliche Qualen. Dann ans Kreuz genagelt zu werden und zu sterben. Und das Schlimmste waren die geistlichen Qualen bei Jesus. Am Schluss sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist das einfach gut gewesen? In deinem und in meinem Leben, wie sieht es da aus? Ist alles einfach gut? Immer gut gewesen und wird auch immer gut sein. Nicht alles ist einfach gut. Aber Gott kann alles brauchen, so steht es im Römer 8, Vers 28. Gott kann alles brauchen von deinem Leben und von meinem Leben. Jedes Erlebnis, jeden Gedanke, den du gedacht hast, um sogar aus dem Gutes daraus zu machen. Die Geschichten von deinem Leben sind wie Fäden, die Gott braucht, um etwas Gutes daraus zu spinnen, daraus zu lesen. Im Fall von Jesus hat er sogar das, Gott hat sogar das können brauchen, die Leidensgeschichte von Jesus, um die Rettung für die ganze Menschheit daraus heraus zu kreieren. Alles ist am Kreuz vollbracht worden. Alles ist bezahlt worden und am Kreuz ist er an deiner Stelle und an meiner Stelle gestorben. Jesus hat sein Blut fliessen und hat alles bezahlt. Jedes von den möglichen Anliegen von dieser Welt, jedes Problem von dieser ganzen globalisierten Welt, für jede Sünde und für jede Krankheit ist er gestorben. Und in alle Ewigkeit hat er gezahlt. Am Kreuz auf Golgatha. Und wir beten ihn an und wir dienen dem Gott, der an alles gedacht hat. Das ist Güte. Und das ist Barmherzigkeit. Und wenn es in deinem Leben manchmal aussieht, wie wenn er für an etwas noch nicht genau gedacht hat, dann können wir ihm einfach vertrauen. Ihm vertrauen, dass das auch noch gut wird werden. Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führen wird. Alles wird zum Guten führen. Güte und Gnade werden wir folgen. Vor was hast du Angst heute Morgen, wenn du an die Zukunft denkst? Wir wissen nicht, wie es wird sein. In deinem persönlichen Leben planst du vielleicht 1 oder 2 Jahre voraus. In der Gemeindeleitung planen wir vielleicht 4, 5 Jahre voraus. Und wie weit planet Gott zum Voraus? Aber wir dürfen ihm vertrauen, auch wenn wir nicht alles wissen, dass Gutes und Barmherzigkeit mir werden folgen, mein Leben lang, über dein ganz persönliches Leben, über diese Gemeinde, über dem Haus vom Herrn, aber auch über diese Welt. Ostern heisst, so hat es jemand ausgedrückt, dass man die Wahrheit ins Grab legen kann, aber dass die Wahrheit nicht im Grab bleibt. Also erstens, ich kann meine Zukunft getrost erwarten, weil Gott über mich wacht. Und zweitens, ich kann meine Zukunft getrost erwarten, weil Gottes Gnade in mir wirkt. Auf Englisch heisst so der Vers, der Anfang, surely goodness and loving kindness will follow me. Also surely heisst, kannst sicher sein, es ist so. Gut und Barmherzigkeit werden dir folgen. Oder wie es im neuen Leben übersetzt wird, deine Güte und deine Gnade begleiten mich. Also sie begleiten mich links und rechts. Güte und Gnade sind meine Begleiter. Nicht Angst, nicht Zweifel, nicht Stress und Sorgen und Nöte oder was mich alles beschäftigt, sondern Güte und Gnade sollen mich begleiten. Und das ist möglich, weil wir voll Zuversicht können zum Thron von Gnade hinzuschreiten, wie es in Römer 4 heisst. Hebräer 4. Lasst uns also voll Zuversicht, heisst dort, hingehen zum Thron von Gnade. Also die Gnade vom Vers, vom Psalm 23, hat einen Ort. Und dieser Ort ist die Gegenwart von Gott. Der Thron von Gnade ist die Bundeslade gemeint. Der Deckel vom Bundeslade, dort ist der Gnadenthron. Damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Wir wissen, dass wo Jesus gestorben ist, der Tempel, der Vorhang zum Allerheiligsten von oben gegen unten verschissen ist worden. Und wir haben es gerade vor 14 Tagen im Hauskreis so durchgenommen, ist mir neu bewusst worden. Hey, das war nicht einfach so eine dünne Gardine, gewesen, wo man noch halb durch sieht, ah, hinten dran ist die Bundeslade ist das Allerheiligste. Das war ein dicker Teppich, der etwa 10 cm dick war. Also, dass der verschreissen kann, ist so unwahrscheinlich wie, es fällt mir nichts ein. Aber er ist von oben gegen unten verschissen. Also das war eine Trennwand. Das ist wie wie wenn ihr ein Haus baut, so ein Vereinslokal, und ihr habt mobile Wände, dass ihr mal den Saal gross machen könnt oder manchmal kleiner, dann gibt es da Trennwände. Das ist eine Trennwand zum Allerheiligsten. Und der ist verschissen. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, ja, wieso ist der verschissen? Ist das wegen dem Erdbeben, das passiert ist? Aber durch ein Erdbeben kann der Vorhang nicht einfach so schön verschissen. Also, mit euch, Gott hat seine Engel aufgeboten und hat gesagt, 500 schreissen rechts, 500 schreissen links von oben. Und dann ist das, das hat man so nur filmen. Das hat geklebt und getatscht. Und der Teppich, die Trennwand, ist wirklich kaputt gegangen. Versteht ihr? Nicht einfach so ein Vorhängchen, das man verschliessen kann. Das war eine Trennwand. Und durch diesen Akt, will er uns ganz klar sagen, dir seid jetzt berechtigt, weil Jesus gestorben ist, bist du und ich, wir als Haus von Gott, sind berechtigt, in das Allerheiligste hineinzugehen. Im Gegensatz vom alten Bund vom Hohepriester, der einmal im Jahr hineingehen durfte, wo sich x Reinigungsbäder und Rituale vollziehen müssen. Wir können, weil Jesus für uns gestorben ist, können und dürfen jetzt hineingehen. So lasst uns also voller Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden. Also dort fängst du Erbarmen und Gnade. Barmherzigkeit heisst, der Guthirt ist 24 mal 24 Stunden für dich da. Er ist bereit, auf deine Nöte zu hören. Er ist alle Tage da. Ob du deprimiert bist, ob du so ein bisschen zurückhaltend bist, was Religion und Jesus anbelangt, ob du freudig bist, sorgenvoll, ob du schon viel mit ihm erlebt hast oder noch ganz wenig, ob du glücklich, schuldbeladen, voller Glaube oder voller Zweifel bist. Er ist immer für dich da. Amen. Jeden Tag. Bis am Ende dieser Welt. Immer da. Also die Predigtserie so ein bisschen mitverfolgt haben, wissen, ein Lernziel war ja, den Psalm auswendig zu sagen. Und ich glaube, jetzt sind wir reif für den ultimativen Test. Wie ihr wisst, wir sind ganz ruhig, es kann niemand etwas falsch machen. Ganz gelassen. Und wir sagen jetzt den Vers, den Psalm, den ganz laut miteinander auswendig vor. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mir. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Noch ein letzter Amen. Bravo! Applaus. Nächstes Jahr haben wir den 119. Psalm dran. Noch ein letzter Gedanke. Ich werde in diesen Punkt noch mehr als vorher so ein bisschen ins Herz hineinlegen. Wisst ihr, man kann ja von diesem Hirte und von dieser Geschichte mit Jesus halten, was man will. Ich bin felsenfest überzeugt, dass das das Zentrum ist vom Universum. Und dass du bist geschaffen worden und dass du lebst, ist ein Ausdruck von diesem Hirte, der dich wollte, wo dein Vater und wo deine Mutter hat gebraucht, um dich zu schaffen. Und jetzt bist du da und wir müssen uns immer wieder entscheiden, hey, was bedeutet der Hirte für mich? Wenn wir den Psalm anschauen, merken wir, wenn ich zurückschaue in mein Leben, bin ich erfrischt und Es ist alles das, was nicht gut ist gegangen, vergeben worden, weil Jesus für mich gestorben ist. Wenn ich jetzt heute hineinschaue, bin ich geführt und beschützt, weil ich Teil bin von dieser Herde. Und morgen merke ich, muss ich keine Angst haben, weil Güte umhüllt mich. Und ich darf immer in diesem Haus vom Herrn bleiben. Das Beste kommt noch. Auch das EGW Bio, das Haus vom Herrn, hat eine Geschichte. Und wir haben extra eine Visitenkarte drucken. Vielleicht merkt ihr ja etwas, das ist neu. Und wenn Körbli und Kübeli heute durchkommen, dürft ihr eins oder zwei oder drei daraus nehmen. Für euch, aber auch für Leute, die noch nicht zu diesem Haus gehören. Man kann zum Beispiel darauf hinweisen, hey, wir haben eine Homepage. Wir sind ja so im Internetzeitalter angelangt. Dort könnt ihr Programm schauen für eure Kinder oder für eure Grossmutter. Wir sind eine Generationengemeinde. Kirche für alle Generationen, weil alle zu dieser Herde gehören sollen. Also nehmt das mit. Seid Multiplikatoren. Erwartet nicht alles vom Angestellten und ehrenamtlichen Team, sondern jedes Einzelne von hier, von diesem Saal, kann Träger und Träger von dieser Liebe, von dieser Gnade und von dieser Barmherzigkeit sein und werden. Amen. Also, ihr seid Teil von diesem Haus vom Herrn. Aber noch bei der besten Gemeinde. Und die dabei sind, merken, wir sind keine perfekte Gemeinde. Du bist etwa genau 45 Minuten im EGW Bio und dann merkst du etwas, was nicht gut ist. Aber Güte und Gnade werden uns folgen, unser Leben lang. Noch bei der besten Gemeinde. Das ist nur die Aufwärmrunde. Das ist nur eine Art Kindergarten auf das, was mir noch wird kommen. Jetzt rede ich nochmal über das Immerdar. Ja, sagt der 2. Korinther, wir sind voll Zuversicht und würden unseren jetzigen Körper gerne verlassen, weil wir dort daheim wären beim Herrn. Also wir merken, noch bei der besten Erkenntnis, beim geisterfülltesten stillen Zeit, die ich je gemacht habe, erkenne ich, fange ein bisschen, ein peu. Unser Erkennen ist Stückwerk, aber einmal werden wir sehen, wie es wirklich ist. Ich bin sehr gerne im Kindergarten. Und ich glaube, meine Frau auch schon mal gesagt, im Kindergarten habe ich mich zuerst mal verliebt. Nämlich in Kindergärtner. Nein, wirklich. Ich bin dann in eine komplizierte biografische Laufbahn. Wir waren dann im Jura und der Kindergarten war Teil von einem katholischen Kloster. Das heisst, also eine Nonne, wirklich, eine Nonne war mein Kindergärtner. Und irgendwie ein Junge, die hat mich so berührt. Ich habe mich verliebt in meine Kindergärtner. Wieso sage ich das? Der Kindergarten ist vorbei. Ich habe dann andere Schulen besucht. Ich habe Weiterbildungen, Ausbildungen, Studiums bewältigt. Wir wissen, wie das ist im Leben. Es geht weiter. Und wir bleiben nicht stehen. Und einmal wird der Kindergarten, Entschuldigung, EGW Bio, aufhören. Und das Wirkliche wird kommen. Das wirkliche Haus vom Herrn. Da ist etwas anderes. Da werden wir dann angesehen in einer anderen Dimension. Wir wissen, Jesus ist schon verstanden und er hat durch Türen gehen, durch Mauern gehen. Wir sind voll Zuversicht, dass wir, wenn wir den Körper sogar verlassen, dass wir dann daheim sind beim Herrn. Und nicht alle kommen einfach automatisch in das Haus vom Herrn. Darf ich jetzt bitte die Band vorzukommen? Ich werde am Schluss dieser Serie einfach Menschen einladen, neu mit dem Hirte und mit dem Haus in Kontakt zu treten. Von der Distanziertheit in der Nähe. Wir wissen, dass bei Liebe, oder? Bei Liebe braucht es das, es braucht Nähe und es braucht Distanz. Und heute ist der Morgen von Nähe. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Das sind ganz drei wichtige Wörter. dass du ihn, seine Stimme hörst, dass du ihn kennst, der Hirte, und dass du ihm nachfolgst. Diese drei Wörter konstituieren dich als Schaf von dieser Herde. Du hörst seine Stimme, du kennst ihn und du folgst ihm nachher. Was sagt das aus über unser Leben, über mein Leben? Habe ich alles im Griff? Nein. Aber am Ostern ist einer für mich gestorben, der alles im Griff hat. Amen. Ich bitte euch kurz aufzustehen zu diesem Gebet. So am Anfang dieser Osterwoche ist es einfach wie ein guter Raum, dein Leben neu dem Herrn herzugeben. Er ist die gute Hirte. Er hat den Tod und die Hölle überwunden. Lass ihn dein Herr sein. Er wird der Pilot sein von deinem Lebensflüger. Aber etwas wird er nicht sein, einfach Co-Pilot oder so, einfach Mitreisende. Er wird dein Pilot sein. Und ich möchte euch einladen, euer Leben dem anzuvertrauen, der gestern, heute und in Ewigkeit der gleiche ist, der gut hört. Also er ist ein guter Hirte. Und heute Morgen ist es eine gute Nachricht, dass Jesus in dein Leben kommen will. Was hast du zu verlieren? Der Schmerz von gestern, der Druck von heute und die Angst von morgen. Und was hast du zu gewinnen? Zu gewinnen ist einfach das ewige Leben, Vergebung und Hoffnung auf eine herrliche zukünftige Herrlichkeit, auf das Haus vom Herrn. Ich bete jetzt, und die wollen, können einfach den Satz, die Sätze im Stillen für sich nachbeten. Herr, danke, dass du der gute Hirte bist. Hier ist mein Leben. Es tut mir leid, dass ich so lange nichts mit dir zu tun wollte. Komm in mein Leben rein und mach mich neu. Du sollst ab heute an mein Herz sein. Amen. Wir nehmen wieder Platz.
Wir möchten jetzt Zeit haben, wo wir gemeinsam Gott anbeten. Wo wir zu der höchsten von allen höheren Instanzen von dieser Erde und von diesem Universum kommen. Wir möchten euch einladen, kommt mit. Wir wollen Gott begegnen, wir wollen reden mit ihm, wir wollen nicht nur Lieder singen. Und ich möchte euch einladen, die Gelegenheit zu haben, jetzt zuerst alles ablegen, was uns noch hindert. Wie wenn ein Bundesrat käme, wo wir unser Gartenschäufchen und unser Schokipapier weglegen und die schönsten Kleider anlegen. So lasst uns doch jetzt alles ablegen, was uns noch hindert, zu unserem Schöpfer zu kommen.